Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Unser Gast hat die Welt gesehen, mit seinem Fahrrad. Im Sommer 2021 ist er zu Hause aufgebrochen, um die Welt zu bereisen. Ganze 2 Jahre war er unterwegs und hat tolle Geschichten und Erlebnisse aus dieser Zeit mitgebracht. Ich spreche in dieser Folge mit Martin über die Vorbereitungen, die Inspiration, sein Equipment, auf das er sich immer verlassen musste und was er alles auf seiner Reise erlebt hat. Eine sehr inspirierende und interessante Folge ist das geworden. Mehr zu Martin findest du auf seiner Webseite Bike Touring the World. Den genauen Link auch zu seinem Instagram findest du in den Shownotes. Heute ein bisschen kürzere Intro. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge und vergiss nicht, wenn du den Podcast über Spotify hörst, abonniere ihn super gerne, damit du keine Folge verpasst. Jede Woche kommt hier was Neues, Inspirierendes online. Und natürlich, du kannst auf Spotify jede einzelne Folge bewerten und einen Kommentar hinterlassen, was dir gefallen hat, und einfach unserem Gast Feedback geben. Und natürlich findest du auch eine kleine Umfrage zu jeder Folge. Also schau super gerne mal rein und solltest du auf Apple Podcast den Podcast abonniert haben, dann lass doch gerne zum Podcast generell eine Bewertung. Würde mich sehr, sehr freuen, von dir zu lesen. Und nun ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallihallo Martin, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, freut mich.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast, nach einem anstrengenden Tag wahrscheinlich. Jetzt kommt der schönere Teil, jetzt darf man über Reisen sprechen und man muss sich nicht kurz halten und man langweilt niemanden, denn alle, die zuhören, die haben ganz viel Interesse, deine Geschichten zu hören.
Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall schon mal. Also ich freue mich sehr, dass ich heute die Gelegenheit habe, ein wenig über meine Reise zu sprechen. Hoffentlich in aller Ausführlichkeit.
Wir werden es versuchen. Mal schauen, wie viel man so in einer Stunde reingequetscht bekommt. Lass uns mal von vorne anfangen. Wie bist du auf die Idee gekommen, mit dem Fahrrad um die Welt zu reisen? Was ist so deine Hauptmotivation gewesen? Bist du schon immer Fahrrad gefahren oder ist das ein Fremdwort gewesen?
Ich glaube, da muss ich etwas weiter ausholen. Und zwar so die erste größere Radreise, die habe ich gemacht damals nach dem Abitur. Da bin ich zusammen mit 2 Freunden zusammen, mit Daniel und mit Lennart zusammen, sind wir durch Spanien gefahren, 6 Wochen lang. In diesen 6 Wochen sind wir ganz, ganz aus dem Süden von Malaga bis in den Norden, bis nach Bilbao gefahren. Und das war eigentlich so das erste Mal, dass ich quasi mit diesem Thema Radreisen quasi in Kontakt gekommen bin.
Wie lang ist das her?
Das ist mittlerweile schon ja so gut 10 Jahre her, etwas länger sogar schon.
Und in der Zwischenzeit stand das Fahrrad zu Hause oder du hattest keins und kam das Thema dann wieder auf?
Naja, also Radfahren bin ich auch immer sehr viel schon zu Hause gewesen. Also ich komme hier aus dem Münsterland, hier wird generell sehr, sehr viel Fahrrad gefahren. Das heißt, ich bin quasi mit dem Fahrradfahren auch aufgewachsen. Aber das war wirklich so das erste Mal, dass ich wirklich eine längere Reise gemacht habe mit dem Fahrrad. Mhm. Und es war dann tatsächlich auch so, dass auf dieser Reise, also das war damals irgendwie ein ganz großes Abenteuer für uns. Spanien war irgendwie weit weg, war ein exotisches Land. Und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und seitdem hatte ich eigentlich immer schon so diese Idee, nochmal eine größere Reise anzugehen.
Das hast du ja auch erfolgreich geschafft und gemacht. War das von Anfang an geplant, dass es so eine große Reise wird?
Also so groß, das war tatsächlich nicht geplant. Was ich wusste von Anfang an war, dass ich eine längere Reise machen wollte, dass die Reise auch für mehrere Monate gehen sollte. Aber dass es dann tatsächlich am Ende dann 2 Jahre werden, das war ganz und gar nicht geplant.
Wie hast du dich denn darauf vorbereitet? Also ich meine, wenn du sagst, dass 2 Jahre nicht geplant waren, man hat ja sowas wie Verpflichtungen zu Hause, man hat ein Leben, was man sich ja irgendwie aufgebaut hat und in das man vielleicht auch irgendwie plant, wieder zurückzukehren. Wie lange hast du geplant, unterwegs zu sein, dass es dann doch 2 Jahre geworden sind?
Ja, also es waren so mehrere Monate quasi mit offenem Ende. Und ja, damals bin ich in Heidelberg gewesen, an der Uni dort, und hatte einen befristeten Vertrag. Und dieser Vertrag ist ausgelaufen und das war dann sozusagen quasi die Möglichkeit, diesen Traum, diese Idee, die ich hatte, eben eine größere Reise zu machen, dann tatsächlich zu verwirklichen. Ja, und dann habe ich mich so ein bisschen drauf vorbereitet, hab natürlich alles Mögliche so an Ausrüstung quasi besorgt, hab geschaut, dass ich mir ein bisschen auch Geld zurücklegen kann, um das Ganze dann eben in diese Reise quasi einfließen zu lassen. Genau.
Das heißt also, du hast ja quasi dich nicht mehr um halt eine weitere Anstellung gekümmert an einer anderen Uni oder an der Uni, sondern hast gesagt, okay, das Thema hat sich jetzt dann so gesehen erstmal erledigt, ich pausiere das und ich kümmere mich darum, wenn ich dann irgendwann, wann auch immer das ist, zurück bin.
Genau, das war in dem Moment so ein bisschen die Idee, einfach ein bisschen Zeit zu nehmen, ein bisschen was anderes zu sehen, und soweit ich dann, also wenn ich dann ein bisschen weiter gefahren bin und so weiter, dass ich dann mal schaue, mir was anderes zu besorgen. Ja, und dann bin ich gefahren, bin auch längere Zeit unterwegs gewesen, und so der Moment quasi, mich dann nochmal zu bewerben und quasi so in das alte Leben wieder zurückzukehren, hat sich dann immer weiter nach hinten verschoben. Und aus mehreren Monaten sind dann letztendlich dann 2 Jahre geworden, ja.
Kurze Werbeunterbrechung für DB Regio Nordost. Lust auf neue Abenteuer und spannende Entdeckungen? Dann aufgepasst. DB Regio Nordost präsentiert Treibgut. Entdecke MV. Der Podcast für alle, die Mecklenburg-Vorpommern hautnah erleben möchten. Begleitet die Podcaster auf authentischen Reisen durch die Region und entdeckt die vielfältigen Schätze, die Mecklenburg-Vorpommern zu bieten hat. Ob im Müritz-Nationalpark, beim Drachenbootfahren oder der Erkundung historischer Schlösser, dieser Podcast lässt keine Wünsche offen. Und das Beste, ihr erreicht all diese Ziele bequem und umweltfreundlich mit der Bahn. DB Regio Nordost ist euer Partner für nachhaltige Ausflüge. In jeder Folge erwarten euch touristische Highlights und Geheimtipps, vorgestellt von den Menschen vor Ort. Ihr erfahrt spannende Geschichten aus erster Hand. Der Podcast richtet sich an jeden und alle, die Neues entdecken möchten. Holt euch eure Kopfhörer und taucht ein in die Welt von Treibgut. Entdecke MV. Alle Folgen findet ihr auf bahn.de/treibgut. Ja, hattest du auch noch nicht mal sowas wie eine grobe Idee, wann du zurückkommst? Also so ein Jahr oder so?
Ja, so ein Jährchen oder so hatte ich vielleicht mal angedacht. Genau, also ist es auch so gewesen, ich bin damals quasi mit einem Kumpel zusammen losgefahren. Ich habe so ein bisschen quasi rumerzählt, dass ich eben vorhabe, eine längere Reise zu machen. Und der hat mich dann angerufen und gefragt, hey Martin, hast du nicht Lust, dass ich dich begleite? Und also mein Kumpel Thomas ist dann auch für die ersten 4 Monate mitgekommen und er hatte so ein sehr fixes Datum, wann er wieder zu Hause sein wollte. Das war dann quasi das Weihnachten, nachdem wir losgefahren sind. Und das war so das erste Datum, was ich so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Ich habe gedacht, ich probiere das mal, ich mache das auf jeden Fall diese 4 Monate. Und dann schaue ich nochmal, ob es mir gefällt, ob ich dann tatsächlich noch weiterfahren möchte. Ja, genau.
Also am Anfang jeder Reise, also nicht nur die Zeit, das ist ja auch, das muss man so ein bisschen einplanen. Man muss aber auch so ein bisschen dieses Thema Ausrüstung, vor allem beim Fahrradfahren, bedenken und auch ein bisschen planen, welches Fahrrad nehme ich, welche Ausrüstung brauche ich noch neben meinem Fortbewegungsmittel. Wie bist du da vorgegangen?
Das ganze Thema so Ausrüstung ist so ein bisschen so in diese Corona-Zeit reingefallen. Was nicht ganz optimal gewesen ist, weil zu der Zeit es eben ganz, ganz schwer war, also auch in die Geschäfte reinzukommen. Man musste irgendwie einen Termin machen und so weiter. Das heißt, ich habe dann quasi den größten Teil der Ausrüstung dann im Internet bestellt und quasi im Wohnzimmer haben sich dann die Kartons gestapelt. Und ich hatte noch nicht wirklich Gelegenheit dazu, diese ja, ganzen neuen Dinge, die ich mir da irgendwie zugelegt hatte, dann mal auszuprobieren. Genau, und dann habe ich quasi eine längere Probetour gemacht, 2 Wochen zusammen mit einem guten Freund auch aus Heidelberg, wo wir dann über die Alpen gefahren sind und seine Familie besucht haben in Bergamo. Und da hatte ich quasi dann nochmal die Möglichkeit, all die Ausrüstung zu testen und auch das Fahrrad zu testen, was ich mir quasi eigens dann ausgerüstet habe und gekauft habe für diese Tour.
Hast du auf ein fertiges Fahrrad zurückgegriffen oder hast du es dir selber tatsächlich so zusammengebaut, wie du dachtest, dass du es brauchst?
Also ich habe ein fertiges Fahrrad gekauft und dann kommen natürlich trotzdem so einige Dinge dazu, die man dann gerne ändern möchte an dem Fahrrad. Also so Dinge wie ein Außenspiegel, die verschiedenen Taschen, die man dann anbringt einen passenden Sattel. Das ist auch immer ein wichtiges Thema so beim Radfahren. Also da habe ich dann quasi das so ein bisschen angepasst und dieses quasi fertige Fahrrad so ein bisschen auf meine Bedürfnisse dann abgestimmt.
Und hat dann auf deiner Alpentour alles funktioniert? Oder musstest du dann nochmal irgendwie was ändern?
Also es hat mehr oder weniger alles funktioniert. Ich habe gemerkt, dass ich dann doch irgendwie ein bisschen viel Ausrüstung dabei hatte und habe dann irgendwie nach ein paar Tagen erstmal schon so ein dickes Paket nach Hause geschickt.
Ist natürlich, die Alpen ist natürlich der beste Testground. Das ist halt so, ich habe ja gerade erst so eine Bikepacking-Tour durch Österreich gemacht. Wenn du da diese ganzen Kilo die Berge hochschleppen musst, vor allem wenn du halt auf Gravel unterwegs bist, das ist halt schon richtig anstrengend.
Ja, absolut. Und also ich muss dazu sagen, also ich hatte da zu diesem Zeitpunkt auch nicht besonders dafür trainiert und bin auch nicht besonders fit gewesen. Also das heißt, ich bin in Heidelberg losgefahren mit meinem Kumpel, mit Diego zusammen. Diego ist einfach extrem sportlich und hat ein sehr, sehr hohes Tempo da irgendwie an den Tag gelegt. Und ich musste irgendwie zusehen, dass ich da mitkomme.
Aber also dieses Thema Fitness und Kondition und so, das ist ja immer ein großes Thema bei solchen großen Reisen. Egal, ob die Leute jetzt wandern oder halt eben Fahrrad fahren oder rudern oder was auch immer. Und bin da eigentlich immer so ein bisschen, also so eine, hast du die Testtour gemacht, um halt diese Kondition aufzubauen für deine große Reise oder eher um halt Ausrüstung zu testen? Denn ich bin zum Beispiel der Meinung, dass man gar nicht so fit sein muss am Anfang, weil die kommt ja von alleine.
Ich glaube, mir ging es tatsächlich auch eher um die Ausrüstung. Ich glaube, der große Vorteil ist, wenn man eben so eine Reise macht, dass man sich selbst einteilen kann, wie weit und wie viel man denn fahren möchte. Und zu Anfang ist es normalerweise so, dass man eher etwas kürzere Distanzen fährt, vielleicht auch nicht ganz so lange fährt. Und so die quasi Kondition kommt dann von alleine mit der Zeit.
Ja. Naja, also das merke ich halt immer wieder, egal wie viel Pause ich zwischen meinen Fahrradtouren halt habe, dass so nach 3 Tagen, das ist ja natürlich anstrengend die ersten Tage, wenn man halt eben nicht so fit ist, aber dass es dann eigentlich relativ schnell von alleine kommt, vor allem wenn man sich halt es einteilen kann.
Ja, absolut.
Der letzte Teil der Planung meiner Meinung nach ist, also man kann es ja runterbrechen in Ausrüstung, Fitness, wenn man so möchte, Zeit auch und dann die Finanzen. So eine Reise braucht vor allem halt auch, also neben Zeit braucht sie halt eben auch Geld. Wie bist du das angegangen? Und hast du während deiner Reise irgendwie noch zwischendurch gearbeitet, dass du es dir so lange dann leisten konntest, oder war es einfach irgendwie günstiger als gedacht und du hattest oder genug angespart, um so lange unterwegs zu sein?
Ja, also generell ist natürlich das Radreisen an sich also so eine Form von Reise, die vielleicht etwas günstiger ist als andere Formen. Das heißt, man ist mit dem Zelt unterwegs, man schläft vielleicht auf Campingplätzen, man geht wild zelten, man kommt bei anderen Leuten unter. Das heißt, was das angeht, ist es vielleicht nicht ganz so teuer. Das andere ist gewesen, dass ich schon dann einige Zeit auch vorher wusste, dass ich diese Reise machen wollte und hatte da die Möglichkeit, ein bisschen was beiseite zu legen. Habe auch zum Beispiel ein Zimmer in meiner Wohnung habe ich untervermietet das ist dann quasi alles in diese Reise dann eingeflossen.
Was war deine geplante Tour? Also was war das, was du zu die ersten Wochen und Monate geplant hattest?
Die Planung sah eigentlich ganz, ganz anders aus als das, was wir dann tatsächlich gemacht haben. Ich hatte so ein bisschen überlegt, ja, man könnte ja dann Richtung Balkan fahren, dann bis nach Rumänien und nach Odessa und dann nimmt man die Fähre übers Schwarze Meer und fährt dann durch den Kaukasus und bis in den Iran. Und das war so ein bisschen so die Idee, mit der wir gestartet sind und haben dann aber sehr bald gemerkt, dass es dann doch irgendwie sehr, sehr kalt wurde. Also das war so September, Oktober und haben uns dann dazu entschieden, möglichst weit erstmal in den Süden zu fahren. Das heißt, wir sind dann runter bis erst über den Balkan und dann runter bis nach Griechenland, bis ans Mittelmeer und sind dann an der Mittelmeerküste erst in Griechenland und später in der Türkei dann weitergefahren.
Das ist noch die Tour, die du mit Thomas gemacht hast, ne? Bis wohin
genau,
ist Thomas
also
mitgefahren?
Thomas ist mitgefahren bis in die Türkei, bis nach Kappadokien. Also es sind auch 4 Monate gewesen und das war eine sehr, sehr intensive, sehr, sehr schöne Zeit. Wir sind viel Fahrrad gefahren da tatsächlich und es ist natürlich nochmal was ganz, ganz anderes, mit jemand anderem unterwegs zu sein, mit einem guten Kumpel zusammen, mit einem engen Freund. Und das war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Einstieg quasi in diese große Reise.
Wie war denn, ich stelle es mir immer so cool vor, ich weiß ja, man plant so eine Reise, da geht ja unglaublich viel Energie für rein, ne? Also der normale Mensch, der plant, der verwendet so 60 Stunden für eine normale Urlaubsreise, die halt in die Recherche eingeht, um halt 10 Tage Urlaub, 14 Tage Urlaub zu planen. So eine Reise, die Planung, die erstreckt sich ja über Monate. Ausrüstung organisieren, Visa checken, viel warten dazwischen.
Ja.
Wie war das dann an diesem 15. August, ich glaube, ihr seid am 15. August, glaube ich, gestartet, 2021 war das, ne?
2021,
ja,
genau.
Ihr seid am 15. August 2021 gestartet. Wie war das? Erzähl mal von diesem Start. Wie hat sich das, erinnerst du dich noch, wie sich das angefühlt hat? Wie waren das die ersten Kilometer auf dem Rad?
Also was ich dazu sagen muss, ist so dieser erste Tag war dann doch irgendwie viel, viel stressiger, als ich mir das vorgestellt hatte. Also ich habe nämlich die Tage vorher ich habe dann noch irgendwie eine kleine quasi Abschiedsparty organisiert habe dann natürlich auch meine Wohnung ausräumen müssen und so weiter. Und da war man so ein bisschen so im Dauerstress und hatte eigentlich viel zu viel um die Ohren. Und es war dann irgendwie eine Form auch von Befreiung, als es dann irgendwie endlich losging und als man so quasi so dieses stressige und organisatorische so ein bisschen hinter sich lassen konnte. Ja, und es war dann natürlich irgendwie ein ganz, ganz schöner Augenblick. Also wir sind in Heidelberg gestartet, sind dann da durchs Stadttor gefahren. Das war so ein bisschen so unser Anfangspunkt der Reise. Ja, und von da an ist man dann quasi ja, Schritt für Schritt so immer, immer weiter ins Unbekannte aufgebrochen.
Und wo seid ihr am ersten Tag hingefahren? Weißt du das noch?
Am ersten Tag sind wir, also es war nur so ein halber Radtag und das war irgendwo, ja, so halber Weg, würde ich sagen, zwischen Heidelberg und Würzburg.
Ich glaube, das ist etwas, was ich ganz oft gehört habe, ist, dass bei solchen Langreisen der erste Tag selten nach Plan läuft und selten halt wirklich ein richtig langer Tag ist, weil man dann doch irgendwie Last-Minute-Erledigungen machen muss und dann viel zu spät startet. Ist bei mir fast immer so.
Ja, absolut, ja.
Also man muss einfach nur in dieses Machen, in dieses Rollen kommen und dann ist der zweite Tag ist dann richtig gut. Da startet man auch wieder viel früher und hat auch wirklich den ganzen Tag Zeit zum Fahrradfahren.
Ja, absolut, genau. Das ist auch ein Stück weit bei uns der Fall gewesen. Und also wir haben nicht viel geschafft da am ersten Tag, haben da vielleicht 30, 40 Kilometer gemacht und haben uns dann einfach irgendwo da, also die erste quasi Übernachtung, das war das erste Mal Wildcampen, wo wir dann einfach so einen Bauern direkt angesprochen haben und haben uns da irgendwo in der Kuhwiese dann das Zelt aufgebaut. Ja, das war schon mal so die erste kleine quasi Erfahrung, was so das Wildzelten angeht.
Wenn du sagst, der erste Tag waren dann 30, 40 Kilometer, wie viele waren es dann so in der Regel?
Also ich würde sagen, es kommt ganz drauf an. Also wenn man wenn ich jetzt so ein bisschen eher im Gebirge unterwegs gewesen bin, vielleicht auch noch den einen oder anderen Anstieg dann irgendwie zu bewältigen hatte, dann war es vielleicht dann eher so 60, 70 Kilometer. Und wenn ich jetzt gefahren bin irgendwo in Australien im Outback, wo alles wirklich flach ist und wo man auch wirklich wenig Grund hat, dann quasi anzuhalten und zu halten, dann fährt man auch mal 150 Kilometer.
Das sind die anstrengenderen Tage, ne?
Also, ja, absolut.
Aber
ja.
Gar nicht mal wegen der Kilometer, sondern wegen der nicht sich verändernden Landschaft.
Ja, absolut. Also das ist, wenn man so auf dem Fahrrad dann unterwegs ist, dann ist man natürlich auch sehr so mit sich selbst und mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Und wenn man dann wirklich sehr wenig Abwechslung hat und auch wenig passiert, das ist anstrengend, ja.
Hast du irgendwelche besonderen Rituale oder Gewohnheiten entwickelt, um dich auf diesen langen Tagen auf dem Sattel irgendwie vorzubereiten oder halt die so zu verbringen?
Ja, man hat da natürlich so eine gewisse Routine, gerade wenn man auch so alleine unterwegs ist. Zum Beispiel mein Tag ist immer gestartet erst mit einem Kaffee, sehr häufig dann mit so Haferflocken und halt so einem gewissen geordneten Frühstück. Ja, und dann bin ich mehr oder weniger den ganzen Tag unterwegs gewesen, habe vielleicht eine Mittagspause gemacht und abends so das kleine Ritual war dann, wenn die Möglichkeit da war, sich irgendwo eine Cola zu holen und dann erstmal irgendwie, ja, sich 5 Minuten quasi in seinen Campingstuhl zu setzen und quasi diese Cola zu genießen.
Es ist halt einfach alles so deutlich entschleunigt da, ne? Also das mag ich so an diesem Radfahren oder an diesen Tagen auf dem Rad, ist, dass so diese kleinen Momente erstens sehr viel Zeit einnehmen, weil man sie sich halt nehmen kann. Und die dann halt nochmal viel besonderer sind.
Ja, absolut.
Auch nach 2 Jahren?
Auch nach 2 Jahren, doch. Ja, ich denke, man hat so zwischendurch dann doch schon mal so eine gewisse Phase, wo man das Radreisen dann doch irgendwie satt hat. Aber dann wiederum auch ganz, ganz wunderschöne Momente, ganz wunderschöne Begegnungen, die dann auch wirklich motivieren wieder und wo man dann auch, ja, wo man dann merkt, weshalb man das eigentlich auch macht, ja.
Also diese Momente, das interessiert mich jetzt eigentlich tatsächlich am meisten, oder nicht am meisten, aber sehr, ist halt, wann waren diese Momente? Kamen die nach einer bestimmten Zeit oder kamen die in einer bestimmten Gegend? Oder wie motiviert man sich über
einen so langen Zeitraum? Also ich glaube, es sind so diese, Also ich glaube, es sind so diese kleinen und häufig auch sehr unerwarteten Momente. Also ein Beispiel ist zum Beispiel gewesen, ich bin auf Sumatra unterwegs gewesen und bin halt abends noch zum Meer runtergefahren und das war so eine sehr, also wirklich sehr, sehr steile Straße und am nächsten Morgen musste ich da wieder hoch und habe mein Fahrrad geschoben, also wirklich hochgewuchtet und ja, habe mich da wirklich totgequält an diesem Berg und dann hält so ein, Motorradfahrer neben mir und ohne was zu sagen, stellt er sein Motorrad an die Seite und hilft mir quasi dieses Fahrrad den Berg hoch zu wuchten und er ist wohl 20 Minuten mit mir zusammen quasi da hochgelaufen und hat komplett mir geholfen dabei quasi dieses Fahrrad da hoch zu bekommen und ja, solche kleinen Dinge sind natürlich dann Dinge, die dann auch in Erinnerung bleiben, ja.
Diese Freundlichkeit der Menschen, ne? Wie offen sie halt einfach einem gegenüber begegnen und so, ja. Einfach ohne, wie sagt man denn, nicht voreingenommen halt eben irgendwie einem gegenüber sind.
Ja, absolut. Und gerade auch in den Gegenden, wo man das vielleicht am wenigsten erwartet. Ja, genau.
Ja, aber ist Sumatra nicht auch der Ort, wo du halt zum Beispiel eine Lebensmittelvergiftung gehabt hast?
Ja, genau. Also das war so ein bisschen so der erste, ich würde sagen, so der erste wirkliche Tiefpunkt auf der Reise. Sumatra ist ja auch wirklich eine gigantisch große Insel und ich bin da einige Tage mit dem Fahrrad unterwegs gefahren. Der Verkehr war wirklich grausam, also das sind so Lastwagen, die wirklich nur Zentimeter quasi an mir vorbeigefahren sind. Und das war wirklich extrem gefährlich. Es hat absolut keinen Spaß gemacht. Ja, und dann habe ich mir genau in diesem Moment auch noch eine Lebensmittelvergiftung eingefangen und habe dann einfach geschaut, dass ich da irgendwie ein Hotel finde, wo ich mich ein paar Tage auskurieren konnte. Und das habe ich dann auch. Und dann ging es mir auch einigermaßen gut wieder danach. Aber habe dann eben auch entschieden, also es macht wirklich keinen Spaß, es ist auch nicht besonders klug, jetzt hier weiterzufahren mit dem Fahrrad und habe dann einfach den Bus genommen und bin, ich glaube, so 29 Stunden lang mit dem Bus durch den Dschungel gefahren und habe dann quasi diesen Abschnitt dann komplett auch mit dem Bus gemacht.
Das ist etwas, was ich total oft gehört habe und auch schon, also ich habe mal eine Zeit lang in Thailand gelebt und damals bin ich noch kein Fahrrad gefahren, aber ich habe damals schon mitbekommen, wie oft Radreisende sterben in Südostasien, weil der Verkehr einfach so verrückt ist und weil sie einen immer von hinten erwischen.
Ja, absolut. Auch gerade zum Beispiel auf Sumatra, also diese Straßen sind wirklich extrem eng und die Leute sind auch sehr wenig an Fahrräder gewöhnt. Du hast keine Chance, da irgendwie auf den Seitenstreifen zu fahren, weil es einfach keinen Seitenstreifen gibt. Und es ist wirklich einige Male vorgekommen, dass ich gedacht habe, so, wow, das war jetzt echt knapp. Mhm. Und das war dann auch für mich auch quasi so einer der Gründe, weshalb ich gesagt habe, das
ist machen nicht wir wert, besser, ne?
Nicht weiter. Ja. Nee, absolut nicht, ne.
Ja. Gibt es noch andere Gegenden, die so waren?
Was den Verkehr angeht?
Genau, also was die Gefährlichkeit im Verkehr jetzt angeht?
Es gab immer mal wieder so die eine oder andere Straße. Also, jetzt gar nicht auch besondere Gegenden. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, wir sind auf dem Balkan unterwegs gewesen und da irgendwie von Novi Sad nach Belgrad gefahren. Und das war auch so eine sehr viel befahrene Straße mit teilweise Schlaglöchern, teilweise irgendwelchen Hindernissen, die da am Straßenrand waren und gleichzeitig sehr, sehr viel Verkehr. Und das ist so ein bisschen so eine Mischung, die halt sehr, sehr gefährlich ist. Ein
sehr, sehr gefährlicher Cocktail.
Absolut, ja.
Ja, deswegen, also ich muss auch sagen, also ich habe erst vor einem Jahr, anderthalb angefangen, Fahrrad zu fahren und auch eben so Bikepacking-Touren zu machen. Bei weitem nichts Vergleichbares, wie du das gemacht hast. Aber ich habe halt auf Mallorca gelernt, in Anführungsstrichen, Fahrrad zu fahren. Und Mallorca ist halt ein Traum.
Ja, Mallorca bin ich tatsächlich auch gewesen auf meiner Tour, ja.
Und wie fandst du es?
Ganz, ganz wunderbar. Also
tolle Straßen, geile Cafés, gutes Wetter. Das ist schon echt ziemlich nice, dort Fahrrad zu fahren.
Ja, absolut. Also mir hat es auch traumhafter gefallen. Also da gerade auch so ein bisschen so in den Bergen unterwegs zu sein. Man fährt da oberhalb durch die Berge mit quasi Blick aufs Meer. Also es ist schon, gibt schon wenig Orte, die quasi so viel zu bieten haben für Fahrradfahrer wie Mallorca.
Ja, und also ich fahre im Sommer fahre ich so gut wie gar kein Fahrrad auf Mallorca, aber halt eben in dieser Nebensaison, Frühling, Herbst, auch im Winter. Und ich muss sagen, dass ich in Deutschland zum Beispiel tatsächlich mehr Angst habe auf dem Fahrrad, wie ich es auf Mallorca habe. Weil wenn du halt auf Landstraße und so weiter fährst, dann wird halt eben, dann knallen die halt mit 100, 120 an dir vorbei. Die meisten lassen zwar schon Abstand und selten Zentimeter, sondern schon einen Meter. Aber es ist halt eben komischer.
Ja, also so, also das Problem ist manchmal auch, dass man auch nicht unbedingt diese Situation wirklich komplett vermeiden kann. Natürlich kann man eine gewisse Planung machen im Vorfeld und man sucht sich natürlich die Straßen aus, von denen man denkt, dass man da vielleicht etwas besser und sicherer auch unterwegs ist. Aber so früher oder später hat man dann vielleicht doch nicht die Wahl und muss dann einfach durch. Hm. Und da kann man auch tatsächlich wenig machen, quasi um diesen Situationen dann auszuweichen.
Hm. Du hast ja gerade schon, das passt jetzt gerade ganz gut in dem Moment, du planst ja auch vorher. Wie gehst du denn bei der Routenplanung vor?
Also ich hatte immer grob so eine Idee, so eine Richtung, wo ich hin wollte. Aber je länger ich gefahren bin, desto weniger habe ich eigentlich geplant, weil ich auch gemerkt habe, dass zu viel Planung einem so ein bisschen auch den Raum nimmt, ja. Also manchmal oder sehr häufig bin ich dann morgens einfach irgendwie aufgestanden, habe ein bisschen aufs Handy geschaut, habe geschaut, welche Straßen sehen dann vielleicht so aus, als könnte man da irgendwie gut herfahren. Und habe mich dann einfach aufs Fahrrad gesetzt und bin losgefahren. Und mit der Zeit gewinnt man auch so ein bisschen an Erfahrung und kann dann auch so im Vorhinein schon relativ gut einschätzen, ob das jetzt eine Straße sein wird, wo jetzt sehr viel Verkehr sein wird ob das vielleicht eher ein bisschen eine abgelegene Straße ist und so weiter.
Mhm. So Apps wie Komoot und Strava und so bei der Planung hast du dann wahrscheinlich eher weniger genutzt oder so hört es sich zumindest an.
Genau, also Komoot habe ich zu Anfang genutzt und das hat auch relativ gut funktioniert, solange man eben in Europa gewesen ist. Und das Problem war dann aber irgendwann, dass man teilweise durch quasi Wege entlang geschickt wurde, wo man wirklich nicht fahren konnte. Hm. Also irgendwelche Feldwege, wo man dann stundenlang wirklich sein Fahrrad dann den Berg hochgeschoben hat und so weiter. Und ich bin dann tatsächlich übergegangen und habe dann irgendwann einfach nur noch mit Google Maps navigiert und so ein bisschen schon quasi geschaut, dass ich vielleicht nicht so die ganz kleinen Straßen nehme, dass ich vielleicht eher kleinere, aber nicht unbedingt so diese ganz kleinen dann nehme, ja.
Hm. Da kommt dann die nächste Frage, wenn du mit Google Maps halt viel gemacht hast, das oder so verstehe ich das, das saugt ja dann auch unglaublich viel Strom und da komme ich dann halt eben wieder auf das Thema Equipment und Ausrüstung drauf zu sprechen. Wie verpflegt man sich oder wie überlebt man, wie lädt man seine Geräte auf, die man dabei hat und was hast du so alles dabei gehabt? Das ist eine ziemlich große Frage.
Ja, also ich habe so, was Elektronik angeht, habe ich tatsächlich einiges mitgenommen. Also ich hatte irgendwie eine Kamera dabei, ich hatte auch einen Laptop dabei und so weiter. Aber so das Wichtige ist quasi gewesen, dass ich immer das Handy quasi griffbereit habe und dass ich das auch aufgeladen habe. Und das hat meistens auch ganz gut funktioniert. Also ich habe eine Powerbank, eine etwas größere Powerbank dabei gehabt, mit der ich quasi nur das Handy aufgeladen habe und habe das Handy dann irgendwie 4 oder 5 Mal damit aufladen können. Und diese 4 oder 5 Tage kommt man dann auch damit aus. Und in der Regel ist es dann so, dass man dann irgendwie in eine Situation kommt, dass man vielleicht irgendwie Warm Showers macht. Das heißt, dass man bei anderen Radreisenden unterkommt und da Gelegenheit hat, quasi sein Handy und die Powerbank aufzuladen. Oder dass man mal irgendwo auf dem Campingplatz ist oder so. Also das heißt, meistens ganz, ganz gut funktioniert. Ich habe dann aber auch ein bisschen die quasi Erfahrung gemacht, dass also wie problematisch das ist, wenn man quasi keine große Powerbank dabei hat. Also ich habe die zwischendurch verloren auf der Reise und habe mir dann eine etwas kleinere gekauft und die war dann nach 2 Tagen leer und es war wirklich sehr, sehr nervig und man hatte immer so im Hinterkopf den Gedanken, dass man ja seine Sachen noch aufladen muss und so weiter. Ja, also es ist schon wichtig, da glaube ich vielleicht eine große Powerbank am besten mitzunehmen. Ich hatte auch noch so ein Solarpanel dabei, was ich die ersten Monate mit mir herumgeschleppt habe, aber bin dann irgendwann, also quasi, habe dann gemerkt, ich brauche es gar nicht so und habe es dann nach Hause geschickt.
Mhm. Gibt es sonst noch Dinge, die du dabei hattest, wo du gesagt hast, boah, das brauche ich nicht, das schicke ich nach Hause, spende ich oder sonst was?
Also ich habe immer mal wieder Dinge nach Hause geschickt. Und die Ausrüstung ist, glaube ich, auch im Laufe der Zeit immer weniger geworden. Dann gibt es natürlich auch so gewisse Dinge, die man dann für eine bestimmte Witterung dann auch kauft. Das heißt, als ich zum Beispiel im Osten der Türkei, in Ostanatolien, mit dem Fahrrad unterwegs gewesen bin, das war quasi noch so im ausgehenden Winter und das war bitter, bitter kalt in der Nacht. Und da habe ich mir irgendwie vor Ort noch irgendwie eine Decke gekauft und hatte irgendwie 2 Paar Handschuhe, die ich irgendwie von zu Hause mitgenommen habe und so weiter. Und das sind natürlich so Dinge, die hat man in dem Moment und dann verschenkt man sie danach oder man schickt sie dann nach Hause.
Hm. Wie viel Kilo hast du auf die Waage gebracht? So Fahrrad, Equipment, dir?
Ja, also es ist tatsächlich einiges zusammengekommen. Also das Fahrrad mit dem ganzen Equipment zusammen, das sind so ungefähr 50 Kilogramm gewesen, ja.
Okay.
Also es ist, denke ich, mehr als so die meisten jetzt vielleicht dabei hätten, wenn sie jetzt irgendwie eine 2 Wochen Bikepacking machen oder so.
Aber naja, du warst auch deutlich länger unterwegs. Also letztens habe ich jemanden kennengelernt, der hat 65 tatsächlich dabei gehabt. Jetzt weiß ich nicht, wie leicht dein Fahrrad war und wie viele, aber das Fahrrad sah sehr voll bepackt aus. Und ja. Er hat mir dann gesagt, also 65 Kilo sein Fahrrad und 65 Kilo er.
Wow.
Also, und dann habe ich aber kurz überlegt und die 120 bringe ich auch alleine, also mit meinem Fahrrad, mit wenig Gepäck und mir. Drauf.
Ja. Vielleicht sind es auch mal bei mir irgendwie mal 65, 70 Kilogramm gewesen, als ich zum Beispiel im Outback unterwegs gewesen bin.
Aber weil du dann viel Wasser und so dabei hast?
Ja, genau, weil man sehr viel Wasser, sehr viel Lebensmittel und so weiter dabei hat. Teilweise habe ich, glaube ich, 11 Liter Wasser mit mir herumgeschleppt.
Oh, wow.
Und natürlich dann auch entsprechend viel an Lebensmitteln und so weiter. Da kommt einiges zusammen und man muss wirklich auch sehr diszipliniert sein und auch Dinge, die man vielleicht lieb gewonnen hat und so Dinge, wo man denkt, so ja, die könntest du ja vielleicht doch nochmal brauchen, dann vielleicht doch irgendwie entweder nach Hause schicken oder verschenken oder wegtun einfach. Also ich glaube, da wird man sehr quasi dazu verleitet, immer mehr quasi so an Zeug anzusammeln. Und man muss natürlich ja dann alles mitschleppen, was man da auch
sich kostet ja auch unglaublich viel Energie, ne? Also das alles mit dabei zu haben.
Ja, absolut, ja.
Und das Fahrrad wird immer schwerer und unhandlicher zum Fahren und so. Wie hast du dich auf deine Tour zum Beispiel in Australien vorbereitet? Du hast ja erst Südostasien gemacht, hast ja gerade erzählt, dass du Sumatra, da hast du Lebensmittelvergiftung, bist viel dann auch mit dem Bus gefahren. Du warst dann aber auch nicht nur auf Sumatra, das ist ja, du bist ja dann auch noch in Indonesien auf Bali und Lombok unterwegs gewesen, oder?
Genau.
Also bist du dann quasi Inselhopping-mäßig mit der Fähre von einer Insel zur anderen?
Genau, also das war so die ursprüngliche Idee, dass ich quasi möglichst viel von Indonesien mitnehme. Und das hat ja tatsächlich auch ganz gut geklappt. Und in Bali, Lombok, das war nochmal so eine Ecke, ganz, ganz besonders Lombok eben, das hat mir ganz, ganz wunderbar da gefallen. Da hat man wirklich noch so diese sehr einsamen weißen Sandstrände und kann da wunderbar surfen gehen. Also ganz, ganz tolle Ecke. Eines meiner absoluten Highlights quasi auf dieser Tour, ja. Genau, und da bin ich dann quasi ein bisschen länger gewesen, als ich das eigentlich mir irgendwie vorgenommen habe. Und hatte aber von Osttimor schon den Flug gebucht. Und dann bin ich eben noch etwas länger da gewesen, habe mich dann noch quasi ein zweites Mal in den Flieger gesetzt und bin dann von da nach Timor geflogen. Und Timor ist ja so eine Insel relativ weit im Osten von Indonesien, die geteilt ist. Also der eine Teil gehört zu Indonesien und der andere Teil ist eigenständig, also unabhängig. Und das wollte ich auch unbedingt nochmal mitnehmen und mir nochmal ansehen. Und dann bin ich da eben noch einige Tage unterwegs gewesen.
Mhm. Von da bist du dann auch nach Australien gereist?
Genau, also von Dili aus, also von dem Ostteil von Timor, bin ich dann nach Australien geflogen, nach Darwin. Genau.
Und von Darwin ging es dann einmal quer durchs Outback runter nach Adelaide oder wie sah deine Route aus?
Ja, also das war so ein bisschen so der ursprüngliche Plan. Also ursprünglich wollte ich quasi einmal komplett durchfahren. Ich bin dann aber losgefahren, bin in Darwin losgefahren und bin dann 2 Wochen durchs Outback gefahren. Hab da ungefähr so 1000 Kilometer zurückgelegt. Was das Radfahren anging, ist das wirklich so einer der absolut härtesten Abschnitte gewesen. Es war auch nicht ganz die richtige Jahreszeit. Es war gerade so ein bisschen die Zeit, wo es gerade zum Übergang zu der sehr heißen Periode da quasi sich verändert. Das heißt, es war nicht besonders schön, da unterwegs zu sein. Und dann bin ich quasi bis nach Tennant Creek gefahren. Und Tennant Creek ist so, ja, mitten im Hinterland, eigentlich so eine Gemeinde mit nur so 5000 Einwohnern, aber quasi 500 Kilometer in alle Richtungen gibt es quasi keinen anderen.
Wollte ich gerade sagen, Ort. Ist das nicht diese T-Kreuzung unter
Catherine? Ja, genau. Genau, ja.
Ja, dann kannst du quasi, also wenn du gerade ausfährst, fährst du dann nach Alice Springs und wenn du halt, also von Darwin kommend und wenn du dann links abbiegst, dann fährst du nach, wie heißt der Ort in Queensland?
Mount Isa?
Ja, Mount Isa, genau. Ja.
Ja, genau. Ja, und ich bin eben dann bis dahin gefahren und bin da bei einem Pärchen untergekommen, wo ich dann auch eingeladen wurde. Und Caleb, also der Mann hat dann gesagt, hey Martin, weißt du eigentlich, es gibt einen Bus, du kannst direkt bis an die Ostküste fahren von hier. Und irgendwie musste ich nicht lange überlegen. Also ich saß dann irgendwie 2 Tage später im Bus und bin dann quasi, hatten wir diese knapp 2000 Kilometer gespart und bin dann direkt an die Ostküste gefahren.
Im Greyhound nach Cairns.
Nicht nach Cairns, sondern nach Townsville.
Townsville.
Also das ist ja etwas südlich von Cairns. Ja. Mhm. Ja, und von da habe ich mich dann so schrittweise quasi die Ostküste dann bin ich dann runtergefahren.
Dann so Town of 1770 und solche Orte dann abgeklappert.
Ja, genau so.
Mhm. Noosa, was gibt's da noch? Surfers ja, so. Paradise.
Genau, Brisbane, Sunshine Coast, Gold Coast.
Da stelle ich mir ziemlich cool vor mit dem Fahrrad. Also ich habe das damals mit 8, 19, 20 gemacht, weiß ich nicht, wie alt ich war. Ist eine Weile her. Aber ich stelle mir das mit dem Fahrrad ziemlich cool vor. War das auch so cool?
Jein, würde ich sagen. Also so das Fahrradfahren an sich war wirklich sehr, sehr anstrengend. Also ich bin da zum Beispiel 2 Wochen lang einfach immer denselben Highway gefahren, den Bruce Highway.
Ja.
Und dadurch, dass es halt so wenig besiedelt ist, hat man auch überhaupt keine Möglichkeit, dann ein bisschen mal links und rechts zu fahren. Also dementsprechend war so das Radreisen wirklich sehr, sehr anstrengend und das hat auch nicht viel Spaß gemacht. Dafür hat Australien aber auch vieles anderes zu bieten und Australien war, glaube ich, so das Land, wo ich am meisten Warm Showers gemacht habe.
Mhm.
Also vielleicht muss ich das nochmal kurz erklären. Warm Showers ist so eine Radreiseplattform, so ein bisschen wie Couchsurfing. Und da kann man dann eben Leute anschreiben und fragen, ob man 1-2 Nächte bei denen quasi unterkommen kann. Und das ist auch ganz, ganz schön. Da hat man sehr häufig dann eben auch Leute, die selbst Radreisende sind. Das heißt, sie haben so ein bisschen auch eine Ahnung oder eine Idee, wie es ist, eben auf dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und das ist für mich so eine ganz gute Gelegenheit gewesen, wirklich Kontakte zu knüpfen und auch Leute von vor Ort kennenzulernen.
Hast du das viel genutzt auf deiner Reise?
Also ich habe das in einigen Ecken ganz, ganz viel genutzt. Also in Australien zum Beispiel hat das ganz wunderbar funktioniert. In Malaysia hat das sehr gut funktioniert. Dann gab es zwischendurch aber auch so Ecken, wo das auch nicht verbreitet gewesen ist, wo es dann gar nicht funktioniert hat. Aber so allgemein würde ich sagen, ist das schon etwas gewesen, was wirklich diese Reise auch ausgemacht hat, weil man dadurch wirklich super Kontakte auch knüpfen kann, so zu den Locals.
Also ich kenne die Australier sehr gut oder relativ gut. Ich bin sehr, sehr oft dort gewesen. Ich habe auch mal 7 Monate, 8 Monate in Brisbane gelebt und gearbeitet. Ich stelle es mir zumindest so vor, dass wenn man halt bei Warm Showers da bei denen aufkreuzt, dass die halt einem oftmals den Teppich halt ausbreiten und dann sagen, hey, lass halt Fahrrad stehen, geh duschen und dann, wir haben ein paar Drinks ins Auto geschmissen, dann fährt man zum Sonnenuntergang an den Strand und solche Geschichten. Das sind so meine Erfahrungen in der Vergangenheit gewesen. Ist das so ähnlich gewesen oder war das ganz anders?
Ja, absolut. Also ich habe das auch so oder so ähnlich auch sehr, sehr häufig erlebt. Das ist auch ein bisschen so das gewesen, was so das Radreisen in Australien ausgemacht hat.
Also die Gastfreundschaft ist der absolute Knaller dort.
Ja, absolut, ja.
Wie ist das gastfreundschaftsmäßig auf der Reise generell gewesen?
Also generell würde ich sagen, dass ich doch schon überrascht gewesen bin, also mit welcher Herzlichkeit und Offenheit quasi die Leute einem begegnet sind. Einige Ecken waren dann natürlich ein bisschen intensiver, andere nicht so. Aber so im Großen und Ganzen habe ich doch schon so eine sehr positive Erfahrung gemacht. Habe sehr, sehr wenig Schlechtes auch erlebt. Und kann da auf jeden Fall sehr positiv drauf zurückblicken.
Was gibt es da Gutes zu erzählen und aber auch Schlechtes?
Gutes gibt es sehr, sehr viel zu erzählen. Also eines meiner Lieblingsländer zum Beispiel ist der Iran gewesen, wo man als Radfahrer wirklich angehalten wurde auf der Straße, auf dem Highway und die Leute einen wirklich gestoppt haben und einen zu sich nach Hause eingeladen hat, haben oder Dinge quasi einfach geschenkt bekommen haben. Zum Beispiel Wassermelone, Kekse. Irgendwann haben wir auch so eine quasi Tüte voll mit Rosinen einfach bekommen. Also so 4-5 Kilo Rosinen, wo wir dann 2 Wochen lang nur Rosinen gegessen haben. Also das gibt es sehr, sehr viel auf der gesamten Reise, aber natürlich in besonderen Gegenden natürlich auch noch etwas intensiver, ja.
Und jetzt die andere Seite, die nicht so schöne Seite, welche Erlebnisse sind da so hängen geblieben?
In Südamerika hatte ich ein nicht so schönes Erlebnis, wo ich ein bisschen an die falschen Leute geraten bin, wo ich im Laufe quasi meines Aufenthaltes dann gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht und dann das Gefühl hatte, ich muss hier wirklich weg, so schnell wie möglich. Und das war ein bisschen sehr traumatische, nicht so schöne Erfahrung. Aber ich würde mal sagen, so 90-95% sind wirklich sehr, sehr positiv gewesen, ja.
Ist das die Beinahe-Entführung in Chile?
Ja, genau, ja.
Ah, okay. Ich hatte hier nur diesen Stichpunkt stehen und habe mich gefragt, was das auf sich hat. Kannst du da ein bisschen mehr drauf eingehen? Einfach so, einfach auch so ein bisschen für die Leute interessiert das jetzt natürlich sehr, wenn sie jetzt natürlich das hören, diesen Stichpunkt. Was da passiert ist, ich meine, das ist ja auch so gravierend gewesen, dass du ja danach nicht mehr durch Chile Fahrrad gefahren bist, ne?
Ja, ich werde mal versuchen, etwas kürzer darauf einzugehen. Also ich bin da an eine Gruppe von Radfahrern geraten, die mir dann einen Kontakt vermittelt haben. Und ich bin dann quasi dahin gekommen und so im Laufe des Abends sind dann verschiedene Dinge quasi vorgefallen, die dann mir etwas komisch vorgekommen sind. Das eine war zum Beispiel so diese Person, wo ich da untergekommen bin, hatte irgendwie gleich so ein Jagdgewehr oder so auf dem Tisch liegen, habe ich in dem Moment erstmal gedacht, so, ja, okay, vielleicht ist es wirklich nicht eine ganz sichere Ecke, vielleicht ist es auch normal in bestimmten Gegenden und so weiter. Und dann sind noch so 2-3 andere sehr komische Dinge passiert. Also eines der krassesten Dinge ist dann gewesen, ich bin kurz davor gewesen, quasi ins Bett zu gehen und dann ist diese Person dann nochmal auf mich zugekommen und wollte mir unbedingt ein Video zeigen und hat mir dann quasi ein Video gezeigt, wo jemand dann quasi ermordet wurde. Also eine ziemlich, ziemlich heftige Sache. Und dann lag ich später im Bett und wollte das Fenster aufmachen und hab gemerkt, okay, du bist quasi hier komplett eingesperrt. Das heißt, das eine Fenster, die eine Seite war alarmgesichert und die andere Seite war quasi komplett zugeschraubt. Und um das quasi kurz zu sagen, also ich hatte dann in der Situation das Gefühl, dass ich so schnell wie möglich da raus muss und da weg muss und bin dann wirklich in so einer Nacht- und Nebel-Aktion von da dann abgehauen, bin erst ins Badezimmer gegangen, dort gab es so ein ganz, ganz kleines Fenster in 1,50 Meter Höhe, wo ich mich durchgequetscht habe und bin dann da rausgesprungen und bin dann von da weggerannt und dann bin ich mitten in der Nacht alleine quasi da unterwegs gewesen zu quasi dem nächsten Lichtpunkt gerannt, den ich gesehen habe und bin dann zum Glück da an Leute geraten, die mir dann auch geholfen haben und dann am frühen Morgen bin ich dann zurück zu diesem Haus gekommen und mit der Polizei zusammen. Und wir haben dann mein Fahrrad und mein ganzes Zeug dann geholt.
Krass. Crazy shit. Und das in diesem tollen Chile, also was ich halt als ein grandioses Land kennengelernt habe. Aber es ist halt wir haben ja hier schon oft Gäste gehabt, die tatsächlich hauptsächlich in Südamerika Probleme gehabt haben, wie dieses.
Ja, absolut. Also ich muss sagen, also ich hatte bis dahin wirklich auch einen super Eindruck von dem Land. Also so dieses Thema Sicherheit schwebt natürlich ein bisschen über allem so in der Ecke. Aber so von der ja, Lebensfreude her, auch so von der Herzlichkeit der Leute, hat mir das eigentlich wirklich ziemlich gut gefallen. Und ja, und man kann natürlich auch gewisse Dinge machen, man kann sich vorsehen, aber auch so in diese Situation, in die ich reingeraten bin, also ich hatte jetzt so im Nachhinein, ist mir diese Situation jetzt nicht als besonders komisch und besonders irgendwie gefährlich vorgekommen, ja. Hm. Also auch dadurch, dass ich quasi da auch an eine Gruppe von Radfahrern geraten bin, hatte ich eigentlich so in dem Moment so das Gefühl, ja, dass die Leute sind vertrauenserweckend.
One of your own, ja. Ne? Also man ist halt mit den eigenen Leuten irgendwie so unterwegs. Das sind ja Fahrradfahrer, sind ja Gleichgesinnte.
Ja, absolut, ja.
Ja, du bist dann in Südamerika warst du, aber nicht nur in Chile, du warst auch in Argentinien und in Uruguay, richtig?
Genau.
Die kamen also danach.
Es war so, dass ich quasi nach dieser Aktion in Chile mich dann direkt in den Bus gesetzt habe und dann nach Santiago zurückgefahren bin, wo ich Freunde hatte, wo ich erstmal unterkommen konnte. Und habe dann wirklich nochmal ganz von Neuem überlegt, ja, wie geht's jetzt weiter überhaupt? Und das war auch wirklich ein Moment, wo ich wirklich gedacht habe, brichst du jetzt die Reise ab? Setzt du dich jetzt einfach in den Flieger und fliegst nach Europa zurück? Und ich habe mich jetzt, habe mich dann, also zum Glück muss ich jetzt sagen, dagegen entschieden und habe dann ja nochmal mit dem Bus eine etwas längere Strecke zurückgelegt, hatte da auch wenig Lust, da noch Fahrrad zu fahren und bin von Santiago bis nach Buenos Aires gefahren, habe da ja knapp 2 Wochen in Buenos Aires verbracht und bin dann nach Uruguay rüber, bin auch nur in Montevideo gewesen und ja, habe dann von da den Flieger nach Europa genommen.
Wo bist du dann hin? Bist du dann nach Madrid geflogen? Also es gibt ja so viele Flüge, Iberia ist ja da irgendwie so die Stammstrecke oder die Stamm-Airline, LATAM, Iberia.
Ja, genau. Also mit Iberia bin ich nach Madrid geflogen und ja, von da eben dann langsam zurück.
Ist das dann auch, warst du in dem Zusammenhang auf der Reise dann auch auf Mallorca, bist du durch Spanien auf die Balearen oder war das eine andere Reise?
Ja, also so der ursprüngliche Plan ist ja eigentlich gewesen, dass ich noch überlegt hatte, deutlich länger in Lateinamerika zu bleiben, hatte mir da irgendwie viel vorgenommen, Bolivien, Argentinien, Paraguay und so weiter. Und ja, das heißt, ich bin dann viel eher als eigentlich geplant dann in Madrid dann angekommen und hatte dann eben noch ein bisschen Zeit und eine ja, Freundin von mir, die wohnt eben auf Palma und dann habe ich das quasi nochmal zum Anlass genommen, quasi die da zu besuchen. Hab da einmal die Runde gedreht, bin einmal quasi um Mallorca herumgefahren.
Ja, das ist eine schöne Tour, ne?
Ja, absolut, ja.
Das sind so schöne, was sind das, 450 Kilometer, 350 Kilometer?
Ja, ich denke so die Ecke ungefähr. Ja.
Also die habe ich letztes Jahr gemacht, einfach wirklich ein Traum. Und dann ging es für dich, wie ging es dann zurück? Also wir sprechen ja jetzt so langsam vom Ende deiner Reise.
Genau, also ich bin dann von Mallorca aus mit der Fähre gefahren nach Barcelona, wo ich da tatsächlich noch jemanden aus dem Iran dann getroffen habe, der mittlerweile jetzt in Barcelona lebt. Genau, und von da aus bin ich dann mit so ein paar Umwegen, ein paar Schlenkern dann langsam Richtung Deutschland wieder gefahren. Also ich hatte noch ein bisschen Zeit und bin dann über die Pyrenäen gefahren, bin in den Alpen, habe dann noch so ein paar Alpenpässe mitgenommen, habe mich in der Schweiz nochmal mit einem Kumpel getroffen, wo wir dann zusammen nochmal eine Strecke gemacht haben. Ja, und dann, dann ging es dann nach Deutschland zurück.
Wann warst du wieder zurück?
Also in Deutschland angekommen bin ich wahrscheinlich so vor vielleicht 4 Wochen.
Ach, krass.
Ja.
Das ist ja wirklich frisch. Naja, macht ja auch ja. Sinn. Macht ja auch Sinn. Also es ist ja zwei Jahre. Du bist ja da am 15. August damals los. Das ist ja, heute ist der 14. September.
Ja, absolut. Und dass ich quasi hier zu Hause angekommen bin, das ist gerade mal 2 Wochen her. Also
ja, sehr, sehr cool. Weißt du, wie viele Kilometer du insgesamt gemacht hast?
Also ich habe auf dem Rad so circa 30.000 Kilometer zurückgelegt.
Wow. Das ist richtig viel. Und hat alles gut funktioniert? Welche Wehwehchen gab es? Welche großen Probleme gab es?
Also es gab wirklich sehr, sehr viel, was am Fahrrad kaputt gegangen ist. Auch Teile, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also ich glaube, ich habe insgesamt 5 Ketten ausgetauscht. Ich habe die Ritzel hinten einmal ausgetauscht. Ich habe das ganze Laufrad vorne und hinten austauschen müssen. Und dann, ich glaube, 3 Mäntel vorne, 5 Mäntel hinten. Also es kommt sehr, sehr viel zusammen.
Es sind aber auch sehr viele Kilometer.
Ja, absolut.
Und ich
muss auch sagen, dass ich trotzdem irgendwie das Gefühl hatte, irgendwie, dass ich mich auf mein Fahrrad verlassen kann und sehr, sehr, sehr froh war, dass ich das dabei hatte.
Warst du vorher schon sehr fahrradaffin? Konntest du das meistens selber reparieren oder warst du immer auf Mechaniker und Fahrradwerkstätten angewiesen?
Also ich habe versucht, viel selbst zu machen, aber gewisse Dinge, da muss man dann eben in die Werkstatt fahren, weil man auch gar nicht alles so an
Werkzeug dabei hat.
Werkzeug und so dabei hat, ja. Aber so Dinge wie, weiß ich nicht, Bremsklötze austauschen oder irgendwie mal ein neues Felgenband reinmachen und so, das habe ich dann schon noch selbst hinbekommen. Aber ich bin jetzt auch absolut kein Technik-Nerd und kenn da vielleicht so ein paar grundlegende Dinge, aber jetzt so, wenn es ein bisschen spezieller wird, dann bin ich auch, dann war das auch eine gute Gelegenheit, mal wieder eine Werkstatt aufzusuchen.
Hast du schon grob überschlagen, was sich die Reise gekostet hat?
Also ganz grob würde ich sagen, vielleicht so ungefähr 1.000 Euro im Monat. Das heißt, ich bin 2 Jahre unterwegs gewesen, also so vielleicht 24.000 Euro plus quasi zu Anfang nochmal die Ausrüstung, die man halt sich gekauft hat, ja.
Könnte man also auf jeden Fall unter 30?
Ja, ich denke, ja. Vielleicht könnte man auch sagen, 1 Euro pro Kilometer.
Ja, das ist gut, ja. Wow. Also total irre, was du geschafft hast. Willkommen zurück. Wie fühlt es sich an? Wie war die Eingewöhnung oder wie läuft die Eingewöhnung? Ich bin mir ziemlich sicher, sie läuft noch.
Ja, also ich bin quasi mittendrin und momentan muss ich sagen, dass es sich tatsächlich sehr, sehr gut anfühlt. Also wieder meine Familie zu sehen. Meine Schwester, mein Neffen, der jetzt vor ein paar Tagen seinen zweiten Geburtstag gefeiert hatte.
Den du ja gar nicht kanntest dann wahrscheinlich.
Den habe ich tatsächlich nur ein einziges Mal gesehen, und zwar als ich über Weihnachten 4 Monate nach Beginn der Reise nach Hause gekommen bin.
Ah, mit Thomas bist du dann zurückgekommen?
Genau, also da sind wir quasi beide zusammen zurückgeflogen. Ich habe meine Familie besucht und er ist dann hier geblieben und ich bin wieder zurück.
Ja, okay.
Ja, also von daher momentan fühlt es sich wirklich richtig gut an und das ist auch schön, mal wieder so in seinem eigenen Bett zu schlafen und, und so ein bisschen eine gewisse Ruhe auch zu haben. Also als Reisender ist man ja auch so in gewisser Weise ein bisschen rastlos. Das heißt, man hat immer so das nächste Ziel vor Augen und man ist ganz, ganz selten mal in einer Situation, wo man so ein bisschen so für sich ist und zurückgezogen ist und so weiter. Und das ist auch etwas, was ich jetzt momentan sehr, sehr genieße.
Wie ist das aktuell, nicht jeden Tag aufs Fahrrad zu steigen oder zu müssen?
Also der Körper, also ich muss mich tatsächlich so ein bisschen dran gewöhnen, jetzt weniger Sport zu machen, ja. Ich versuche trotzdem noch regelmäßig irgendwie rauszugehen, laufen zu gehen, mich auch hin und wieder mal aufs Fahrrad zu setzen. Aber so diese ganz große Menge an Sport macht man nicht mehr. Und ich glaube, das braucht vielleicht auch noch mal eine gewisse Zeit, bis man sich da so körperlich auch wieder dran gewöhnt, ja.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also mir geht es ja immer schon nach kurzen Touren. Also ich war jetzt einen Monat oder so unterwegs, ne? Und dann wieder zurückzukommen, ist dann schon immer schwer. Und vor allem zu merken, wie die Muskeln, wie schnell die verschwinden, das macht mich eigentlich immer am verrücktesten. dass die Beine wieder schmaler werden und solche Sachen. Da denke ich mir so, ich muss wieder mich aufs Fahrrad setzen. Scheiße, ich muss wieder los. Ich brauche ein paar Höhenmeter.
Ja, ich glaube, es ist ganz gut, wenn quasi da so die Fallhöhe nicht allzu hoch ist und man dann versucht, dann trotzdem noch irgendwie rauszukommen und sich dann doch nochmal irgendwie aufs Fahrrad zu setzen und so.
Ja.
Das ist, glaube ich, ganz gut.
Ja. Ja, klasse. Martin, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Willkommen zurück. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Was steht jetzt für dich so als nächstes an? Machst du aus dieser Reise noch irgendwas? Du hast ja gesagt, du hast Kamera und Laptop und so alles dabei gehabt. Du hast ja auch viel dokumentiert und so. Was steht als nächstes an?
Ja, also ist es auf jeden Fall geplant, noch quasi ein Buchprojekt zu realisieren. Ich habe während der Reise immer fleißig schon Dinge aufgeschrieben, die ich erlebt habe. Und das ist momentan auf jeden Fall nochmal ein Projekt, was ich angehen möchte, was ich gerne zu Ende bringen möchte. Und ansonsten wirklich erstmal ankommen und sich mal wieder gewöhnen quasi hier an Deutschland.
Ja, gibt's irgendwas, was du ganz krass vermisst hast? Also außer der Familie, so außer diesen Menschen und Familie, also gibt's irgendwas, was wo du sagst, das ist richtig gut in Deutschland?
Ja, so gutes Brot tatsächlich habe ich sehr vermisst, gerade als ich so in Südostasien unterwegs gewesen bin. Da gab es sehr viel so dieses gezuckerte Weißbrot nur. Und das ist auf jeden Fall so essensmäßig etwas, was ich vermisst habe. Generell auch, dass Dinge irgendwie in Deutschland dann doch irgendwie manchmal besser funktionieren. Dass man, wenn man quasi nach dem Weg fragt oder irgendetwas anderes fragt, nicht einfach irgendeine Antwort kriegt, obwohl diese Person offensichtlich nicht weiß, was sie da sagt, ja. So gewisse Dinge sind dann doch auf jeden Fall schon da, die ich hier sehr schätze.
Ja, es gibt Kulturen, die können einfach nicht Nein sagen, ne? Die müssen dann einfach irgendwas sagen, auch wenn es nicht richtig ist.
Ja, absolut. Und da wird man dann auch gerne mal so auf dem Fahrrad quasi in die falsche Richtung geschickt und
Das ist anstrengend, das kann ich mir sehr vorstellen. Vielen, vielen Dank für deine Geschichten und für deine Erzählungen und alles, alles Gute beim wieder ankommen und wieder Fuß fassen. Und für dein Buchprojekt.
Ja, vielen Dank und freut mich sehr, dass ich die Gelegenheit hatte, hier ein bisschen erzählen zu dürfen.
Ja, das war's auch schon wieder für diese Woche. Martin, herzlichen Dank für deine Zeit. Danke, dass du alles mit uns geteilt hast und viel Erfolg für dein nächstes Projekt. Und vielen Dank an euch, dass ihr den Podcast auch diese Woche gehört habt. Wie ihr vielleicht im Hintergrund hört, regnet es hier aktuell in Hamburg in meinem Studio. Wenn ihr mir und uns auf Instagram folgt, dann habt ihr ja vielleicht mitbekommen, dass wir zurück nach Deutschland gezogen sind. Wir leben nicht mehr auf Mallorca. Und es ist Sonntag, später Nachmittag. Ich nehme die Folge beziehungsweise ich schneide die Folge für die nächste Woche zusammen und es regnet. Perfektes Wetter, um sich zu Hause einzusperren und halt eben die Woche vorzubereiten. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine erfolgreiche Woche. Ganz viel Erfolg bei allem, was ihr euch vorgenommen habt. Bleibt gesund und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Nächste Woche geht's hier spannend weiter.